ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, die interessante oder besondere Dinge machen, wie zum Beispiel Hautärztin Jael Adler oder Eishockeyspieler Marc Michaelis oder auch Schriftsteller Sascha Stanisic.
Ich muss ganz ehrlich sein, ich dachte auch kurz, dass die Seeluft nach fischgebackenen Kuchen riecht, aber eigentlich hat sie voll nach Vogelscheiße gerochen.
Besonders liebe ich Gäste, die eine große Offenheit, eine große Ehrlichkeit mitbringen und damit auch anderen Menschen helfen, so wie mein Gast in dieser Folge. Es ist Anna Adamian.
Talk mit Thees.
Es ist Fakt, nicht normal, starke Schmerzen während der Periode zu haben oder nicht mal zu Hause stabsaugen zu können vor Schmerzen. Das ist nicht normal. Mein Körper ist bis heute nicht so, mein Freund, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe ganz arg das Vertrauen zu meinem Körper verloren. Ich bin da schon mit Panik hingegangen und habe gehofft, die nehmen mich nicht, weil ich ja wusste, okay, was mache ich, wenn ich jetzt auf einmal so Schmerzen bekomme, dass ich nicht mehr stehen kann? Und ich bin so oft ohnmächtig geworden mit Schmerzen. Mit Social Media ist viel mehr Druck gekommen, also gerade in diesem Mama-Bereich. So viele Hassnachrichten zu kriegen, da irgendwie einen Tag nach Geburt, wo man selber noch im Delirium da liegt, das war nicht schön. Und das hat viel mit mir gemacht dann tatsächlich. Vor allem beim Kinderwunsch, vor allem erschreckenderweise, als es um die Fehlgeburten ging. Das verstehe ich bis heute nicht. Daher habe ich immer die schlimmsten Nachrichten bekommen, wenn ich meine Fehlgeburten geteilt habe.
Anna Adamian ist Content Creator. Sie ist ehemaliges Model, ehemalige Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel. Und sie spricht bei Instagram über ihre Endometriose. Sie klärt auf, sie teilt sowohl ihre Krankheitsgeschichte als auch ihre Versuche, trotz ihrer Schwierigkeiten durch ihre Erkrankung schwanger zu werden. 600.000 Follower hat sie bei Instagram und so offen zu sein und die Leute mitzunehmen, ist nicht immer leicht. Es gab viel Zuspruch, aber es gab auch viel Gegenwind und Hass und manchmal auch in Momenten, in denen sie damit nun wirklich gar nicht gerechnet hätte. Für ihren Kinderwunsch hat sie ganz viel auf sich genommen, 11 künstliche Befruchtungen, natürlich nicht nur sie, auch ihr Mann, der Profifußballer ist, beim FC Köln unter Vertrag. Und das war auch so ein schöner Einstieg in unser Gespräch. Wir haben uns in Köln getroffen und haben uns schon mal in den Raum gesetzt, wo wir dann den Podcast aufzeichnen. Und dann erzählte sie, dass ihr Mann ja vergangene Saison an Regensburg in der zweiten Liga ausgeliehen war. Und ich sag nur, hey, zweite Liga ist mir vertraut. Ich bin HSV-Fan. Und sie, wirklich, wie lustig. Wir waren gerade mit einem eurer Spieler, mit Davy Selke und Evelyn, seiner Frau, im Urlaub. Und ab dem Moment weißt du als Gastgeber, hier läuft was sehr gut. Und es wurde ein wirklich tolles Gespräch, weil Anna so unglaublich offen und ehrlich ist und über all die Schwierigkeiten und die schmerzhaften Momente erzählt und auch anderen damit das Gefühl gibt, ihr seid nicht alleine. Und es ist eines dieser Gespräche, aus denen ihr definitiv etwas mitnehmen werdet, weil Anna sich total öffnet. Auch die Zeit nach der Geburt war unglaublich schwer und eben ganz anders als erhofft. Wie anstrengend das war und auch warum Social Media gerade für junge Mütter den Druck erhöht hat, das erzählt sie offen, ehrlich, authentisch und sie gibt einen Blick hinter die Kulissen des Model-Businesses, in dem es wenig Verständnis gab für ihre Krankheit und damit verbundene Schmerzen.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallo.
Frisch aus Ibiza zurück.
Ja, wir hatten gerade tatsächlich, bin ich das erste Mal 3 Tage ohne dem Kleinen weg gewesen. Mir fiel das echt schwer, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe das irgendwie einfach auch mal gebraucht, darf man auch ehrlich sagen, obwohl ich sagen muss, manchmal traut man sich sowas gar nicht mehr in der heutigen Social-Media-Zeit, weil man mit Mom-Shaming direkt für alles zerfetzt wird, egal was man tut, vor allem für solche Sachen, aber ich stehe dazu, mir tat das voll gut und der Kleine hatte Time of his Life bei seiner Oma, also der durfte alles und immer wenn wir mit ihm FaceTime gemacht haben, haben wir ihn gefühlt mehr vermisst wie er uns. Also der hatte eine richtig gute Zeit und das war, glaube ich, auch eine gute Erfahrung. Und mein Mann und ich hatten auch eine sehr schöne Zeit.
Welche Worte hat er neu gelernt, während ihr 3 Tage nicht da wart?
Er hat tatsächlich ein paar neue Worte gelernt. Er kann jetzt Wasser sagen und vorher hat er Wasser immer als Jaja betitelt. Er sagt jetzt U-Boot. Und so ein paar Kleinigkeiten.
Was hat er wohl gemacht in diesen 3 Tagen?
Ja.
Wasser, U-Boot?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber nee, er hat so ein neues Buch, wo die Wörter lernen können. Mit Zichthases, da ist alles drin in diesem Buch. Und da ist auch ein U-Boot drin und das scheint irgendwie hängen geblieben zu sein. Der hatte eine gute Zeit bei Oma und Opa.
Sehr lustig.
Ja. Ja.
Und ich habe bei dir bei Instagram, habe ich auch vor einiger Zeit gesehen, er hat auch das Wort Alter.
Ja.
Hat er gelernt.
Ja.
Wo hat er denn das her? Ist er schon in der Kita?
Nee, er ist noch nicht in der Kita und das hat er tatsächlich von uns. Und man merkt erstmal, wie oft man so Sachen wie Alter und Scheiße sagt. Ich sage wirklich leider sehr oft Scheiße im Alltag.
Ja, aber es ist ja auch jetzt eigentlich heutzutage nicht mehr so wirklich.
Ich finde es auch nicht so schlimm, aber je nachdem, in welchem Kontext er das dann irgendwann mal verwendet, zumal er im August in die Kita kommt und ne? Natürlich, ne, man fängt dann auch an zu lachen. Das heißt, er denkt dann ja auch irgendwie, das ist was Witziges. Und das ist ja auch eigentlich dann irgendwie nicht so optimal. Ja, das Alter hat er so ein bisschen von meinem Mann und seinen Jungs. Und wenn er mal mit denen irgendwie unterwegs war, die waren voll oft, als wir jetzt in Regensburg waren wir für 5 Monate, weil mein Mann spielt Fußball und der war dort ausgeliehen. Und dann haben so ein paar Jungs und er ganz oft mit dem Kleinen auf dem Zockerplatz so ein bisschen Fußball gespielt, weil der Kleine liebt Fußball. Yeah. Oh Wunder.
Oh Wunder.
Und dann kam halt immer so Alter und irgendwann kommt er dann nach Hause und dann sitzt er da nur so Alter, Alter. Und ich dachte mir so, woher hat er das? Aber die schnappen sau viel auf. Also
ja.
Auch so Wörter, die eigentlich noch gar nicht so wichtig sind. Er darf manchmal, werde ich jetzt vielleicht auch für geschämt, beziehungsweise nicht manchmal. Wir gucken jeden Abend Sandmann. Und habe ich schon in meiner Kindheit, das war irgendwie so voll mein Kindheitsding. Und da gibt es immer unterschiedliche Folgen, die werden da ja so eingeblendet. Und eins ist immer mit Dr. Brumm. Das ist ganz süß gemacht. Und Dr. Brumm hat seinen besten Freund, das ist ein Goldfisch, der heißt Pottwal. Und der Kleine kann den Namen perfekt. Immer wenn er den sieht, Pottwal.
Ah, Pottwal.
Und das ist so süß, weil das ist ja nun wirklich kein Wort, was man irgendwie unbedingt braucht. Aber macht ganz viel Spaß gerade. Also muss ich wirklich sagen, das ist so witzig, weil er jetzt auch anfängt, Wörter zu connecten. Also, dass er jetzt dann, sagt Papa nein oder Auti Mama, also Mamas Auto und sowas. Ja. Und das ist zuckersüß, wirklich. Ja. Und so witzig, was da teilweise für Wörter rauskommen.
Man muss wirklich aufpassen, dass man das nicht so, ja, verherrlicht ist falsch. Aber du hast gesagt, man lacht drüber, er merkt, er sagt Scheiße, man lacht drüber. Und deswegen muss man da tatsächlich aufpassen, auch wenn man es selber total goldig oder auch lustig findet.
Ja, ja.
Ich weiß noch, bei meiner Tochter, da haben wir am Mittagstisch haben wir gemacht, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Ich weiß schon nicht mehr, wie es geht, so lange ist
jeder
das her.
Jeder ist so viel er kann, bloß nicht sein Nebenmann.
Ja. Genau. Und dann war piep, 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 wir haben uns alle lieb. Und sie dann, Kacke, Scheiße, Pups.
Oh.
Und wir waren völlig überrascht. Und wir saßen mit 3 Erwachsenen, saßen wir am Tisch und wir wollten alle in Lachen ausbrechen. Und haben aber ganz kurz überlegt, ob wir das jetzt gut heißen oder nicht. Weil sie das dann auch im Kindergarten sagt, weil sie Kacke, Scheiße, Pups.
Wahrscheinlich hat sie das daher, oder? Das sind doch, finde ich, voll so Kindergartenwörter.
Natürlich.
So auf jeden Fall
haben wir ganz kurz für wenige Sekunden so innegehalten und sind dann aber wirklich natürlich in schreiendes Gelächter ausgebrochen, was einfach so witzig war. Aber weißt du, wenn dieses kleine blonde Mädchen da provozieren möchte, weißt du, und so wie so 3 Käse hoch so in die Runde guckt, ne?
Ja. Ich finde ein bisschen Leichtigkeit darf das auch haben, wenn man es den Kindern dann erklärt. Gut, der Kleine versteht das jetzt vielleicht noch nicht so gut, dass er gewisse Wörter einfach wirklich nicht sagen darf, auch wenn man es ihnen dann vielleicht sagt. Aber so ein bisschen, also ehrlicherweise sind mein Mann und ich da ziemlich entspannt. Also
ja,
das ist, für mich sind das andere Werte, sowas wie, ne, dass man Danke sagt, wenn man ein Geschenk bekommt und solche Sachen. Und dann ist halt mal ein Scheiß oder Alter dabei. Ist nicht optimal, aber geht jetzt die Welt auch nicht von unter.
Überhaupt nicht. Du siehst, es ist eine Geschichte, die bleibt.
Voll.
Die bleibt ein Leben lang, weil sie uns einfach natürlich große Freude gemacht hat.
Ja, ich glaube, das hat sich heute nicht gewandelt. Vor allem, finde ich, mit Social Media ist viel mehr Druck gekommen. Also gerade in diesem Mama-Bereich. Deshalb, also alles, was Screentime angeht, also eine Serien gucken oder Quetschies, Snacks und was weiß ich. Also man kann heutzutage kann man eigentlich alles nur noch falsch machen. Ja. Und ich glaube, dass vielen die Leichtigkeit fehlt, weil natürlich, wir wissen mittlerweile mehr. So jetzt, ich habe es ganz oft mit meiner Mama. Meine Mama ist gar nicht, also meine Mama hat mich mit 20 bekommen. Wir haben 20 Jahre Altersunterschied. Das ist jetzt, würde man ja behaupten, gar nicht so viel.
Ja.
Und trotzdem ist alles total anders gewesen. Und wir haben ganz oft diese Punkte, ne, dass dann so kommt, ja, bei uns früher, das war da nicht so, das gab es da so gar nicht. Ich so, ja, das mag sein, aber wir lernen ja auch dazu. Muss man ja auch irgendwo sagen. Wir wissen mehr,
alles.
Wir wissen mehr, ob Kinder oder ob die davon einen Schaden tragen können. Es gibt ja gewisse Dinge, die wusste man früher einfach nicht. Deshalb konnte man sie auch nicht besser machen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, der manchmal dann ganz angenehm ist, weil jetzt hat man ja aus jeder Ecke Belehrung. Also es ist ja wirklich, es ist egal, was man macht.
Ich weiß, es ist schlimm, oder?
Man kann es nicht richtig machen. Aber das finde ich wiederum auch erleichternd, weil ich weiß, ich kann es nicht richtig machen. Also ich will es eh nicht für andere richtig machen, sondern für uns.
Ja.
Und deshalb denke ich mir so, ganz ehrlich, es hat immer jemand was auszusetzen.
Ja.
Das war auch beim Kinderwunsch so. Du meintest ja eingangs, dass ich viel Zuspruch bekommen habe. Das habe ich. Aber ich habe auch so viele böse Nachrichten bekommen. Vor allem beim Kinderwunsch, vor allem erschreckenderweise, als es um die Fehlgeburten ging.
Ja.
Und das verstehe ich bis heute nicht. Da habe ich immer die schlimmsten Nachrichten bekommen, wenn ich meine Fehlgeburten geteilt habe. Und das ist für mich immer noch unerklärlich, warum einige da so sind. Aber das wird sich, glaube ich, leider auch nie ändern.
Sarah Connor hat ja auch einen neuen Song. Der heißt ja,
Stimmt.
Je nachdem, Ficker oder Spinner. Aber wenn man ihr Ficker, irgendeiner hat immer was zu meckern.
Ja.
Also
ja,
bei ihr musste das auch raus.
Ja.
Sie hat es dann zu einem Text,
in
einen Text verwandelt und singt ihn mit Inbrunst jetzt.
Ja.
Aber sie hat sich dann auch diesen gewissen Panzer, glaube ich, angelegt, zugelegt, den du auch relativ früh eigentlich dir schon zulegen musstest, ne? Bei all der Kritik, was einem da so entgegengeweht kommt auf Instagram.
Ja, voll. Also bei der Endometriose, damals war das auch stark. Also ich habe ja früher angefangen, erst über die Endometriose aufzuklären. Und dann irgendwann habe ich mich an den Kinderwunsch rangetastet, auch da immer erst noch in der Vergangenheit erzählt. Also ich habe das nie, das Erlebte direkt geteilt, sondern teilweise erst 1-2 Monate später, weil ich da einfach noch gar nicht so weit war. Weil als ich damit angefangen habe, 2017, und das sage ich immer wieder, da haben alle noch die Himmel rosa gefärbt bei Social Media. Weißt du, also das war eine ganz andere Zeit. Da hat niemand über Gefühle oder Probleme, Erkrankungen oder so gesprochen. Das war eine geringe Anzahl. Damals hat mich Luisa Dellert inspiriert. Die ist für mich ein ganz großes Vorbild auf Social Media. Die klärt unglaublich viel auf und das hat sie damals auch schon. Und das war für mich eine ganz große Inspiration, weil mich selber das immer so gestört hat, dass ich immer so tue, als wäre alles toll.
Ja.
Aber es war nicht alles toll.
Und Instagram war wirklich zum Wohlfühlen. Bei Facebook wurde schon ein bisschen gehatet.
Genau.
Und Instagram war einfach alles lieb.
Instagram war so ein Wohlfühlort. Schöne Bilder, tolle Urlaubspics, Couples überall, Heiratsanträge, Schwangerschaftsverkündung. Sind ja auch Dinge, die finde ich auch jetzt noch schön. Ne? Aber es war halt alles gut. Und es durfte ja nie was positiv angesprochen werden. Und das hat mich irgendwann, hat mich das A voll getriggert. Und B habe ich mich so gefühlt, als würde ich die Leute anlügen. Und beim Kinderwunsch war es halt dann auch irgendwie extrem, weil niemand hat das gemacht, außer gewisse Prominente, die dann im Nachgang, also irgendwie so, weiß ich nicht, wenn das Kind schon 5 Jahre alt war, erzählt haben, okay, ich hatte so und so viele Fehlgeburten. Das ist natürlich für den Moment irgendwie auch wertvoll, dass da aufgeklärt wird, aber diese Aufklärung hielt immer für 2 Interviews an, also ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, aber da dachte ich mir so, davon hat man als Betroffene einfach nicht so viel Mehrwert, weil man diese Gefühle währenddessen nicht miterlebt. Und dann hat es mich irgendwann dazu motiviert, das einfach alles auch live zu teilen. Und wenn man all das teilt, ne, das ist mir auch bewusst, muss man auch damit rechnen, dass nicht alle das gut heißen. Ich finde ja trotzdem immer schwierig, wenn man dann direkt irgendwie auch vielleicht unter die Gürtellinie kommt oder schreibt. Aber ja, da sind sämtliche Tipps da sind Bemerkungen da, Vorwürfe. Und da musste ich mich recht schnell von abgrenzen, weil ich bin schon ein Sensibelchen.
Oh, sogar das.
Ja, ich bin ein ganz großes Sensibelchen. Ja, merkt man manchmal gar nicht so, weil ich habe dann auch immer so viele Nachrichten bekommen. Ich sehe immer so stark aus und bei mir, das, als würde ich das alles so gut meistern und so. Aber ich bin das dann mit mir selbst, weißt du? Also ich lasse es dann gar nicht so raushängen, weil mein Schutzschild habe ich dann irgendwie noch da und zu Hause zerbricht dann so ein bisschen die kleine Anna und da musste ich mich wirklich auch immer gut distanzieren, weil teilweise hat mich das richtig gekränkt während Behandlung und ich habe super viel persönlich genommen Und das Interessante ist, am allerschlimmsten waren für mich ungefragte Tipps. Beleidigungen waren gar nicht schlimm. Also Beleidigungen oder so Sachen wie, ja, Gott hätte das nicht gewollt und ich müsste jetzt einfach mal loslassen, dann klappt das schon. Oder ne, ich soll einfach nochmal in den Urlaub fahren oder ich soll das einfach mal nicht aussprechen. Und all diese Sachen, das ging in das eine Ohr rein und in das andere Ohr raus.
Interessant.
Aber diese ganzen Tipps, die auf mich eingeprasselt sind, obwohl ich nie drum gebeten habe.
Wie zum Beispiel?
Was? Ja, dann so Beispiele wie, du musst die Kinderwunschklinik wechseln, du wirst mit denen dort nicht schwanger werden. Oder so Sachen wie, nimm doch einfach mal Kurkuma und dann ne. Oder mach doch dies. Oder immer halt solche Sachen. Und für mich, und da bin ich lange auch ein bisschen für belächelt worden, sind Tipps halt auch gleichzeitig, das impliziert ja, dass man einen Fehler macht. Weißt du, wie ich meine?
Ist das so? Also ich weiß, dass allen, die diese Selbsthilfebücher lesen und diese ganzen Ratgeber, die suggerieren immer, die leben davon, dass sie dir suggerieren, du machst was falsch, du bist verkehrt.
Also ich habe ja auch einen Ratgeber geschrieben, der aber sehr persönlich und individuell ist. Und ich habe auch zig Ratgeber und Bücher gelesen. Aber ich finde, der Unterschied ist, die habe ich ja gelesen, weil ich sie lesen wollte. Mhm. Die Tipps, die ich bekommen habe, danach habe ich nicht gefragt. Und wenn man einen schreibt, du musst das so oder so machen, dann klappt das. Dann sagt man indirekt, weil du das noch nicht so oder so gemacht hast, hat das noch nicht geklappt. Und das finde ich gerade, wenn man sich mal überlegt, Paare oder auch alleinstehende Frauen, was auch immer, die im Kinderwunsch sind, die tun alles, was denen in der Macht liegt. Die greifen an jedem Strohhalm. Das ist nicht so, als würde man sich nicht informieren und die Dinge nicht vielleicht schon gemacht haben. Und dann, finde ich, ist das immer so ein bisschen, das hat mich echt meistens einfach mehr getroffen und auch genervt, weil ich mir so dachte, ey komm, ich habe doch jetzt einfach wirklich nicht danach gefragt. Und ein Ratschlag ist auch immer ein Schlag.
Okay, heißt es immer. Ratschlag ist auch immer ein Schlag. Ja. Aber interessant, ja, dass diese Ratschläge so viel mehr dich auch verunsichert.
Die haben mich richtig getriggert.
Betroffen haben, als diese bösartigen Kommentare. Schlichte bösartige Kommentare. Ja. Und wir wissen, dass auch wenn jemand in Australien sitzt und schreibt irgendetwas Negatives, unter 99 positiven Nachrichten bleibt diese eine Negative von irgendeinem Idioten am anderen Ende der Welt hängen. Das wissen wir.
Das stimmt.
Das ist echt brutal. Und die haben die Ratschläge mir zu schaffen gemacht. Finde ich auch interessant.
Ich fand es selber auch interessant, muss ich ehrlich sagen. Das denke ich mir immer wieder. Also natürlich, wenn, es gab mal eine, die war wirklich, die war schon fast wie besessen, weil die hat mit zig verschiedenen Accounts, man konnte es erkennen, weil man hat ihren Schreibstil gemerkt. Ich war auch irgendwann mehrfach bei der Polizei. Die hat wirklich schlimme Sachen geschrieben. Die hat mir immer so Sachen geschrieben, du bist genauso gestört wie deine Gebärmutter und hoffentlich wirst du kinderlos sterben und sowas alles. Also die war wirklich... Das hat mich schon irgendwo mitgenommen, weil bei einem das auch irgendwie Angst gemacht hat auf einer gewissen Art und Weise. Aber alles andere, das weiß ich nicht, so auch dieses Gott hat das nicht gewollt, da dachte ich mir halt so, ja gut, aber was hat Gott denn gewollt? Krebs? Also ich meine, das ist Krieg, das ist so ein großes Thema, da könnte man jetzt stundenlang drüber philosophieren, aber ist es richtig, das auf einen Kinderwunsch zu wenden und oder auch so Sätze wie, in Deutschland sind wir schon überbevölkert, was sollen künstliche Befruchtung, wo ich mir so denke, so, also informier dich. Also gerade jetzt kann man ChatGPT fragen, wir sind nicht überbevölkert, ganz im Gegenteil.
Fachkräftemangel?
Ja.
Jetzt schon?
Ja, also wer pflegt Oma und Opa? Also ich meine, wir haben da ganz andere Sorgen und gerade Betroffene im Kinderwunsch, die sind dort nicht, weil sie irgendwie sich das selbst angelegt haben. Ne? Es sind ja oft Erkrankungen eben wie Krebs oder hormonelle Erkrankungen oder bei Männern Probleme mit Spermien oder Frauen mit Endometriose, Adenomiose, unaufgeklärte Erkrankungen, immunologische Faktoren, genetische Faktoren. Ich meine, wenn man damit geboren wird, dafür kann man ja nichts und man bekommt A, keine Hilfe und B, kann man sich leider wirklich, muss ich so sagen, echt viel Scheiße anhören von links und rechts. Immer gut gemeint, das ist ja auch das Problem. Es ist immer
gut gemeint.
Das ist einfach nur nett gemeint, aber ich meine das gar nicht böse und dann denke ich, da fängt das ja schon an. Also, nee.
Wie oft hast du denn bereut, dass du dich irgendwann dafür entschieden hast, ganz offen und ehrlich zu sein und die Leute mitzunehmen bei deiner Krankheitsgeschichte in der Kinderwunschzeit zum Thema Endometriose? Du hattest knapp an die 100.000, als du bei Germany's Next Topmodel dabei warst. Ne? Das war so diese Zeit, ja, auch als Model. Ne? Das ist ja noch nicht das, was du heute hast. Heute sind es jetzt ja, was, 600.000 und noch ein kleines bisschen mehr. Wie oft hast du bereut, dass du diesen Schritt irgendwann mal gegangen bist?
Also bereut habe ich das nie, auch wenn das jetzt vorher alles vielleicht ein bisschen negativ klang. Für mich war das immer eine große Erleichterung und ich würde das jederzeit wieder tun. Für mich war das das Beste, was ich hätte tun können. Das meine ich ja auch vorhin, dass es mich einfach so getriggert hat, dass alles positiv war und man immer so tun musste, als wäre alles gut und es war nichts gut. Und vor allem eine künstliche Befruchtung zu verstecken, ist halt auch echt heavy, weil man so viele Behandlungen hat und gefühlt jeden zweiten Tag in der Kinderwunschklinik sitzt. Und das alles zu verheimlichen, gerade wenn man so wie ich, es ist mein Job, Social Media, ich lebe von Kooperationen, von Platzierungen von Produkten oder auch Themen. Ne? Es ist ja, also klar, mit den Themen, mit der Endo und Co. verdiene ich kein Geld, dafür werde ich ja nicht bezahlt, das mache ich freiwillig. Ne? Aber das ist ja irgendwie, das gehört ja zu mir dazu. Davon lebe ich ja auf Social Media, weil es mein Leben ist. Und ab dem Moment, wo ich mich dazu entschlossen habe, mein Privatleben zu teilen, gehört das für mich ja, das hat mich ja bestimmt jahrelang.
Ja, total. Also, wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte das jetzt teilen? Ich möchte jetzt auch bei Instagram auch groß werden.
Also bei Instagram groß werden, das habe ich ehrlicherweise nie gedacht. Ich habe damals schon, als Instagram rauskam, wann war das, 2012, glaube ich, habe ich direkt angefangen, immer Bilder zu teilen. Und ich hatte schon, als ich damals zu GNTM ging, also das bereue ich vielleicht mehr als überhaupt irgendwie was geteilt zu haben bei Social Media. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Hatte ich schon 4.000 Follower. Das war damals richtig viel, ne?
Auch durch Modelbilder.
Einfach so
Urlaub,
Bilder.
Urlaub, schöne Landschaften.
Ja, ich habe immer ganz oft, ich komme ja aus Ostfriesland und ich habe früher dort immer mit einer Fotografin Bilder gemacht. Ich mochte das einfach schon richtig gerne, auch als Kind und so. Und dann war ich halt, ja, eben bei dieser Fernsehsendung und damals habe ich gar nicht darüber so viele Follower bei Instagram bekommen, weil damals war noch Facebook. Wir haben damals auch Facebook-Seiten auch bekommen vom Sender und so. Also Instagram war da noch zweitrangig und mir hat Instagram damals schon immer mehr Spaß gemacht wie Facebook. Und ich habe einfach weiter mein Leben geteilt. Dann auch viel das Modeln. Ich bin dann ja auch nach Paris, New York, habe ja viel im Ausland gemodelt und ja, irgendwann, als ich das nicht mehr so standhalten konnte, dieses perfekte Leben nach außen hin und mich das selber einfach wie ich so frustriert hat, dass ich niemanden habe, mit dem ich darüber reden kann, weil in meinem Umfeld ein Glück, ich klopfe mal hier kurz auf Holz, waren meine Freundinnen nicht betroffen mit der Endometriose und Co. Das heißt, ja, ich hatte gar nicht so viel Austausch und habe mir auch irgendwie darüber Austausch erhofft. Und dann habe ich gesagt, ey komm, ich teile das jetzt mit der Endometriose. Und es haben zu dem Zeitpunkt in Deutschland auch kaum welche gemacht. Also man hat es wirklich fast nirgendwo gesehen.
Ja. Und war eine Nische in dem Fall dann auch. Also ohne, dass man es jetzt so kommerziell sieht. Aber
das habe ich auch damals
wirklich nicht. Du warst eine der Ersten, die dieses Thema in die Öffentlichkeit gebracht
haben. Lilly Becker hat damals nochmal ab und zu drüber gesprochen.
Ah, Lilly Becker.
Aber auch nicht super viel. Also ich glaube, dass sie undercover mehr tut, sag ich mal so. Aber sonst war das jetzt auch nicht irgendwie großartig, viele Menschen. Und man muss auch sagen, das finde ich auch krass. Ich meine, hier sitze ich jetzt selbstverständlich und darf darüber sprechen und bin trotzdem voll dankbar. Aber früher, ich werde es nie vergessen, habe ich mein erstes Buch rausgebracht. Das heißt, in der Regel bin ich stark. Das ist ein autobiografisches Sachbuch, Ratgeber, da geht es um die Endometriose und das ist halt, die Endometriose wird anhand meiner persönlichen Erfahrung erklärt, aber auch an Erfahrungen von anderen Betroffenen, von Ärzten. Und damals gab es auch noch nicht so viele Bücher zur Endometriose, es kam 2019 raus und ich weiß noch, dass ich dann unbedingt in eine gewisse Fernsehsendung wollte und...
Welche?
Nee, das sage ich nicht,
ach so,
weil es dann hieß... Da wurde dann gesagt, nein, das Thema ist zu eklig. Das bespielen wir nicht. Das ist zu speziell und es ist zu eklig, vor allem für Männer. Und ich werde diese Aussage nie vergessen, weil ich es so krass finde, wenn man mal überlegt, dass zu speziell, wenn man überlegt, dass jeder 10. Mensch von Endometriose betroffen ist, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher.
Also 2 Millionen haben wir in Deutschland, die davon betroffen sind.
Ja, es sind jährlich fast 40.000 Neuerkrankungen. Ich meine, das ist...
Ich kenne alleine schon 2.
Ja, das also ist ultra viel.
Also außer dir jetzt.
Voll. Und ich meine... Männer sind ja indirekt schon auch betroffen, weil mein Mann hat, wir sind jetzt 11 Jahre zusammen. Musst du kurz überlegen, das ist immer wieder voll krass.
Ist sicher, solange du den Hochzeitstag nicht vergisst.
Nein, den vergesse ich nicht.
Und er?
er vergisst das auch nicht. Okay. Aber wir haben kein festes Datum, wo wir zusammengekommen sind. Deshalb muss ich manchmal auch nachdenken. Ja. Auf jeden Fall hat er damit ja auch zu tun, weil er lebt das ja auch mit mir. Und deshalb finde ich diese Aussage, für Männer ist das so eklig. Also wir sind jetzt schon auch in einer Zeit angekommen, wo man, finde ich, offener spricht. Und wo sind Schmerzen denn eklig? Oder Unfruchtbarkeit, die durch Endometriose entstehen kann, was ist das denn eklig? Und das werde ich nie vergessen, aber das ist halt ein Beispiel dafür, was mich damals total motiviert hat, weiterzumachen, dass ich weiter aufklären kann, dass ich das erreiche, mehr Menschen zu erreichen, weil genau dieses Stigma, was da ein CVD im Sender hatte, also Chef von Dienst, sind ja immer die Leute, die alles absegnen, das Stigma haben ja viele Menschen. Das war ja bei ganz vielen so. Es sind einfach nur Periodenschmerzen und Periode eklig und weiß ich nicht. Dieses Stigma hält ja immer noch an. Vielleicht nicht mehr so viel wie früher. Es ist besser geworden. Ich meine, das ist 6 Jahre her. Auch krass.
Hat sich ein bisschen was getan, aber.
Ja, aber trotzdem. Und das war für mich immer, und das ist auch heute noch so, so eine treibende Kraft, auch wenn ich unter Artikeln oder Insta-Beiträgen, ne, wenn manchmal was zur Endometriose oder Kinderwunsch oder Fehlgeburten geteilt wird, wenn ich da so Kommentare sehe, die, wo ich wirklich den Kopf zu Hause schüttel. Ja. Das ist meine größte Motivation, aufzuklären. Und das ist dann auch mir egal, ob ich selber manchmal von Kommentaren betroffen bin oder so, weil das steht für mich gar nicht in Relation. Weil die Aufklärung ist so viel wichtiger, dass sich mehr Menschen wohl damit fühlen, dass man offener sprechen kann, dass man vielleicht auch zum Arbeitgeber gehen kann und sagen kann, in Ruhe, ohne Angst zu haben, gefeuert zu werden oder sonstiges, ich habe Endometriose, ich falle vielleicht manchmal aus, dass man trotzdem einfach seinen Job machen kann, ne? Aber da sind wir leider auch lange noch nicht.
Es ist eine unheilbare Krankheit, es ist chronisch.
Ja, genau. Ne?
Also gebärmutterähnliches Gewebe findest du eben nicht nur in der Gebärmutter, sondern auch irgendwo an anderen Teilen des Körpers. Ja. Das kann sogar in der Lunge sein.
Ja, das finde ich auch immer wieder krass.
Ja, und verursacht unglaubliche Schmerzen. Du hast gerade schon angedeutet, als du als Model in der ganzen Welt unterwegs warst, mit Endometriose natürlich. Ja. Also das war wahrscheinlich extrem belastend. Und ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, viel Verständnis hast du nicht bekommen.
Nee, beim Modeln ehrlicherweise gar nicht, weil vor allem in Paris, das juckt die da halt nicht, wie es dir geht. Und das war auch ein Grund, warum ich aufgehört habe zu modeln damals, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Also ich war damals in New York fast 3 Monate und ich war da so oft in der gynäkologischen Notaufnahme, weil ich so Schmerzen hatte und ich konnte das gar nicht standhalten. Und dann immer wieder der Druck, funktionieren zu müssen. Ich hatte mal in Paris eine Anfrage, ich war viel Fitting-Model. Das bedeutet, dass ich war quasi die lebende Puppe für Designer, wenn neue Kollektionen entwickelt wurden. Die wurden dann an mir abgesteckt. Sprich, man steht halt einfach 9 bis 12 Stunden einfach rum und bekommt Nesselstoffe an sich ran.
Im Atelier und im nicht
Atelier.
In der Öffentlichkeit.
Ist es komplett, dürfen natürlich keine Fotos gemacht werden, das ist natürlich auch streng geheim. Ja. Da wird so lange geschaut und geguckt in Bewegung, wie der fit ist. Man läuft 80 Mal am Tag rauf und runter. Das habe ich sehr viel gemacht, weil ich dafür sehr ideal war, was die Figur anging, sagen wir es mal so. Ich war halt ein Kleiderständer. So, und da hatte ich eine Anfrage und ich kam sehr, sehr, sehr weit für Dior in Paris. Und das wäre 6 Wochen gegangen und das war eine ganz krasse Jobanfrage und das wäre für mich der krasseste Job überhaupt gewesen. Die waren total Fan von mir und am Endeffekt, ich habe es so verkackt auch dann vor Ort, auch wenn ich wirklich immer weitergekommen bin in den Castings, weil ich selber, ich bin da schon mit Panik hingegangen und habe gehofft, die nehmen mich nicht, weil ich ja wusste, okay, was mache ich da 6 Wochen? Ich kann mich nicht klonen. Was mache ich, wenn ich jetzt auf einmal so Schmerzen bekomme, dass ich nicht mehr stehen kann? Und ich bin so oft ohnmächtig geworden mit Schmerzen. Wenn ich so Schmerzschübe bekommen habe, hatte ich nur Durchfälle. Ey, da kann ich ja nicht alle 5 Minuten sagen, ich muss jetzt aufs Klo. Das tangiert die auch nicht. Und meine Agentur damals in Paris war super verständnisvoll. Da war auch ein Deutschsprachiger dabei. Der hatte da auch voll Verständnis für. Aber die haben mir dann halt auch eher zugeredet, das dann nicht zu machen, als sowas anzunehmen und dann in so einem Bombenvertrag zu stecken. Und das sind halt so Beispiele.
Aber du bist trotzdem hin.
Ich bin trotzdem hin, ich bin auch weit gekommen.
Weil schon noch ein bisschen Druck von der Agentur da ist.
Nee,
so
weil
einem
ich
Job.
Das ja auch wollte.
Auf der einen Seite wolltest du es, auf der anderen Seite.
Das war ja eine total krasse Anfrage.
Das Unterbewusstsein hat gesagt.
Das Unterbewusstsein hat
hoffentlich
gesagt.
Hoffentlich wird es
nichts. Ja, das war voll die krasse Anfrage für Dior, das machen zu dürfen. Also das war schon, da war ich schon echt sehr stolz und hätte das auch gerne gemacht, aber ich war körperlich nicht in der Lage dazu. Und wenn man ehrlich ist, psychisch war ich das damals auch nicht.
Was für Sätze hast du denn gehört von deinen Auftraggebern, wenn du stundenweise, tageweise ausgefallen bist?
Nichts, man wurde halt ersetzt. Also, ja, okay, da hört man nichts. Also, da wird man halt einfach ersetzt. Weil man halt nicht funktioniert, was sollen die? Das interessiert die ja nicht. Da reden die nicht lange drüber. Und meine Agentur in Paris war immer super verständnisvoll. Meine damalige deutsche Modelagentur leider gar nicht, aber die in Paris, die hatten wirklich, auch wenn man sich das jetzt vielleicht gar nicht vorstellen kann, eine Modelagentur in Paris, würde man ja eher meinen, von nicht, aber die hatten richtig viel Verständnis. Da habe ich mich immer voll wohl gefühlt und die waren total supportive. Und das war echt, das war auch immer mein Lieblingstrip nach Paris. Und New York war auch nicht so eine tolle Zeit. Und Paris hat immer Spaß gemacht, auch wenn ich mich da oft mit sehr viel Schmerzmittel und Thermacare-Wärmepflastern irgendwie durchboxen musste, hatte ich schon sehr coole Erfahrungen da machen dürfen. Aber es hatte dann halt irgendwann ein Ende für mich. Und das ist schade. Also ich finde das rückblickend schade, ja. Aber es war damals die richtige Entscheidung.
So 8-9 Stunden Fitting ist ja immerhin für einen Auftraggeber. Ansonsten sag ganz kurz, wie sah ein typischer Tag aus, an dem du gut beschäftigt warst? Welche Art von Jobs gab es von morgens bis abends? Wie lang war dieser Tag? Ein Tag, an dem du eben auch mit Schmerzen klarkommen musstest, möglicherweise.
Ja, also ich war hauptsächlich Fashion-Bereich, also ich war kein kommerzielles Model, weil mein Look dafür auch zu speziell war und ich habe überwiegend Fashion Weeks gemacht. Das heißt, ich war immer gebündelt für, weiß ich nicht, 3-4 Wochen in Paris. Meistens im Januar angefangen mit Haute Couture und dann kommt Ende Februar, Anfang März Ready to Wear. Ready to Wear ist dann halt die Streetwear, die man auf der Straße trägt und Haute Couture sind halt sehr krasse Roben. Und das habe ich tatsächlich überwiegend gemacht, Haute Couture. Und da hat man dann halt am Tag manchmal so 14 Castings. Oh. Das bedeutet, dass man auch ja von teilweise morgens 8 bis 23 Uhr unterwegs ist. Und ich bin meistens tatsächlich immer mit der U-Bahn gegangen oder gelaufen, weil die Distanzen waren manchmal nur so 1 Kilometer oder 2 Kilometer, dass man das schneller laufen konnte. Und ich weiß gar nicht, ich bin gefühlt teilweise 30 Kilometer am Tag gelaufen, weil du warst halt einfach schneller so und bist halt einfach von Casting zu Casting gehüpft. Und man.
Aber nicht auf High Heels.
Nein, mit normalen Schuhen und man kommt da halt an, das wollte ich gerade sagen, dann hat man halt sein Modelbuch, früher durfte man auch schon teilweise ein iPad mitnehmen und durfte das Modelbuch als E-Book zeigen, es war mal sehr unterschiedlich, weil dieses Modelbuch war echt heavy, weil das ist ja riesig, ich weiß gar nicht, was das für ein Format ist, A5?
Mhm, nee, wahrscheinlich schon, also ist doppelt so groß wie der Zettel, den ich hier habe?
Ja, ungefähr.
Dann ist
A5. A5.
Nee, dann ist A3.
A3, stimmt, genau. A5 ist A3. Kleiner.
Mhm. Genau,
A3 haben wir wieder, ist es. Haben wir wieder alle kurz was gelernt. Und das war dann schon auch schwer, dann halt High Heels, man immer schwarze Kleidung, ja, am besten eine sehr enge Skinny Jeans und ein Basic Top und ungeschminkt, also es gab immer eine beim Casting, die war immer in Mailand, New York, Paris, die war bekannt dafür, sehr streng zu sein, wenn die nur ansatzweise Schminke an den Augenbrauen oder irgendwo gesehen hat, bist du halt sofort rausgeschmissen worden. Ne? Also das wurde gar nicht toleriert, dass man irgendwas faked. Also du musstest halt ungeschminkt vielleicht ein bisschen Pflege im Gesicht und Lippenpflege, dann stellst du dich halt vor, gibst das Buch ab, läufst einmal ab und rauf und runter und dann gehst du. Und dann kann es halt schon sein, das hatte ich auch einmal für Rick Owens, das ist auch ein recht bekannter Designer, wurde ich um 22 Uhr angerufen, Anna, du musst jetzt bitte sofort ins Atelier, die wollen einmal ein Fitting mit dir machen. Du bist in der engeren Auswahl, ja, da, natürlich stehst du dann auf.
Klar.
Und dann setzt du dich ins Taxi oder damals habe ich versucht, Geld zu sparen, ich bin dann auch immer noch nachts mit der U-Bahn oder so gefahren und gehst dahin und probierst da halt irgendwie spätabends Kleidung an.
Warst du in den etwas besseren Momenten dieser Zeit, also wenn du jetzt nicht gerade mit den Schmerzen zu kämpfen hattest, warst du glücklich mit diesem Job, mit den Menschen, mit denen du zu tun hattest, mit diesem Schedule, der wirklich heftig klingt?
Ja, das ist so schade, weil leider nie.
Ja.
Weil, aber das, deshalb meine ich das gerade auch schon, ich war da psychisch gar nicht in der Lage für. Mir ging es damals nach der besagten TV-Sendung sehr.
War die so schlimm, diese Sendung? Also ich weiß, du hast dich dann irgendwann.
Ich bin freiwillig gegangen.
Du bist freiwillig gegangen.
Ich glaube, das ist Statement genug.
Ach so. Ja. Man könnte nun vermuten, die Schmerzen wurden so groß, dass du es nicht außen gehalten hast.
Da hatte ich noch keine Diagnose.
Da hattest du noch keine Diagnose. Nee. Die hast du mit wie vielen Jahren
19,
bekommen?
Ja.
19. Und du warst 17 oder was?
Ja, ich war 17. Ja, ich hatte den Verdacht damals.
Den Verdacht,
dort schon.
Aber
und ich hatte da
Diagnose.
Auch immer sehr viele Schmerzen.
Okay.
Ich bin dort aber auch auf sehr wenig Verständnis gestoßen.
Mhm.
Und mir ging es, das war damals einfach auch alles sehr viel. Ich bin dann direkt, als ich 18 Jahre alt war, nach Berlin gezogen fürs Modeln, war da alleine. Und ich habe unabhängig davon habe ich einfach super viel in sehr kurzer Zeit erlebt, habe dann die Diagnose bekommen, habe mich anfangs gefreut, okay, jetzt habe ich endlich die Diagnose Endometriose, musste dann aber ja auch lernen, mit einer chronischen Krankheit irgendwie klarzukommen. Habe auch relativ schnell gemerkt, so viel Unterstützung ist da ja auch nicht von Seiten der Krankenkasse oder generell. Ich meine, jetzt mittlerweile gibt es immer mehr Modelle, wie man ne, die Schmerzen begleitet bei Betroffenen. Aber so, wie du halt sagst, so richtig eine Chance auf Heilung gab es ja irgendwie auch nie. Und ich bin dann damals in ein recht starkes Loch gefallen, weil ich einfach gar nicht damit klarkam, dass mich diese Erkrankung so im Griff hat und dass ich viele Dinge absagen muss, eben weil ich jetzt Schmerzen habe. Und das hat mich... Also ich hatte damals dann auch recht starke Depressionen, viel Panikattacken und das wurde halt alles durchs Modeln und durchs viele Alleinsein und Funktionieren einfach intensiviert. Aber das habe ich damals nicht so gespürt, sondern eher das war wie so ein schleichender Prozess und ich habe halt immer versucht, das durchzuziehen, weil das war ja, ich wusste ja, okay, diese Chance kriege ich nie wieder und das werde ich auch nicht. Also ich wusste damals, okay, wenn ich jetzt gehe, dann war es das, weil ich habe echt gute Shows gemacht. Ich habe Yuji Yamamoto bin ich gelaufen, ich habe Haute Couture, richtig gute Designer gemacht. Ich war auf einem guten Weg, aber ich habe es genau dann abgebrochen und das fiel mir selber auch ultra schwer.
Okay, aber es ging nicht, weil?
Weil ich einfach zu viel Schmerzen hatte und ich einfach auch, ich saß jeden Abend heulend im Model-Apartment. Also ich hab nur geweint oder funktioniert.
Auch aufgrund des Drucks aber, der ja traditionell immer gemacht wurde. Wir wissen ja, wie es ein bisschen hinter den Kulissen geht.
Aber den habe ich nicht durchs Modeln selbst bekommen, sondern den habe ich mir selber gemacht.
Den hast du dir selbst gemacht?
Weil ich habe damals die Schule abgebrochen. Ich habe bis heute kein Abitur oder so. Ne? Und weil ich habe ja diese Chance mitgenommen, habe dann gemerkt, oh scheiße, ich funktioniere nicht, mein Körper funktioniert nicht. Und das hat mir Angst gemacht. Ich hatte immer voll die finanzielle Unterstützung von meiner Familie, was ja gar nicht selbstverständlich ist. Ne? Aber trotzdem hat mir das alles so viel Druck gemacht und dann auch zu sehen, okay, mir geht's immer schlecht und man ist dann ja mit mehreren Models in einem Apartment und da gibt's dann immer so Promoter, die dann abends so mit einem feiern gehen und so. Da muss man eh auch ein bisschen aufpassen.
Während der Staffel?
Nein,
ach
beim
so.
Modeln.
Ich dachte
Modeln,
schon,
Modeln.
Jetzt,
nein. Da ist man ja auch im Model-Apartment, weil es günstiger ist. Die haben Agenturen, Apartments, wo man dann... Ja. Sich so ein Apartment teilt. Also ist ganz recht klassisch, weil ich konnte mir das damals nicht leisten, ein eigenes Airbnb in Paris. Also das konnte ich nicht. Und wenn die da irgendwie abends rausgegangen sind und da in Paris gefeiert haben, lag immer weinend im Bett. Ich habe das nie mitgemacht, weil ich einfach, mir ging es einfach nicht gut. Auch immer diesen Druck, den ich mir selbst gemacht habe, weil ich immer Angst hatte, okay, was, wenn ich jetzt Schmerzen habe, wie mache ich das dann? Wenn ich einen Job hatte, hatte ich dann immer Angst, scheiße, was ist, wenn ich jetzt Schmerzen bekomme, das nicht machen kann, das ist so wichtig für mich. Und das hat mich einfach aufgefressen.
Hat das jemand erkannt aus deinem Freundeskreis?
Also in meinem Umfeld schon, man hat es mir halt auch angesehen, weil ich einfach sehr wenig gewogen habe zu der Zeit, nicht weil ich musste, also tatsächlich für Paris war ich sogar, ich war fast zu dünn, aber ich bin immer noch ein Typ, wenn ich viel Stress habe und Kummer, ich esse nicht. Also ich bin nicht dieses Typ Mädchen, ich habe Liebeskummer und hol mir Eis. Also was man so oft in Filmen suggeriert
Schokolade?
Bekommt. Schokolade auch nicht. Nee, ich habe dann wirklich keinen Appetit. Also wenn es mir nicht gut geht und auch bei den Endoschmerzen, das ist bei mir leider auch ein ganz großes Thema immer noch, wenn ich richtig Schmerzen habe, ich kriege einfach nichts runter. Und das ist ja total kontraproduktiv, weil der Körper braucht Energie. Der braucht Energie, um diese Schmerzen durchzuhalten. Das habe ich mittlerweile, nach Jahren des Schmerzens, habe ich das anerkannt. Aber damals ging das in dem Stress unter dort auch. Ne?
Von wie vielen Tagen reden wir pro Monat? Reden wir von 5, 6 Tagen sogar? Schmerzen?
Nee, mehr. Also
mehr
früher,
sogar.
Also gerade so während der Zeit, wo ich mich ja auch dann nie ausruhen konnte, ich hatte, glaube ich, jeden Tag irgendwas.
Okay, jeden Tag.
Also nicht immer mega schlimm, aber immer irgendwelche Beschwerden. Und gerade zur Periode rum war ich immer komplett ausgenockt.
Ja.
Und teilweise habe ich halt eben, und das war ja das, was mir so Druck gemacht hat, so Schmerzschübe aus dem Nichts bekommen. Also ich die dann einfach... Ich bin aufgewacht und die waren da. Übelkeit, Durchfall, Krämpfe und so konnte ich ja nicht modeln. Habe ich manchmal geschafft, aber es war jetzt ja nicht irgendwie optimal für meinen Körper.
Okay. Hättest du früher merken sollen, dass du den Modeljob aufgibst? Ja. Im Nachhinein?
Ich habe es früher gemerkt, aber ich habe es irgendwie dann nicht getan, weil ich einfach auch volle Angst vor meiner Zukunft hatte. Weil das ist ja immer auch das, was mir oft vorgeworfen wird, weil mein Mann spielt ja Fußball. Und
ja, der ist beim
hieß dann immer so,
FC Köln ist er, also aktuell unter Vertrag.
Genau, und es hieß dann immer so nach dem Motto, die hat doch eh ihren reichen Mann. Aber als ich meinen Mann kennengelernt habe, hat er Regionalliga gespielt.
Ja.
Also das war keine erste Bundesliga. Und unabhängig davon habe ich mich noch nie abhängig gemacht von dem Geld anderer.
Ja.
Also und das war dann halt auch immer sowas, wo immer so irgendwie gedacht wurde, auch heute noch. Also ich bin ehrlich, mein Mann und ich, wir machen 50-50, wir teilen uns alles schon immer. Also das ist bei uns so, ich arbeite.
Ja, jeder gibt 50%.
Ja.
Ich kenne dieses Modell auch genauso.
Der
eine verdient ein bisschen weniger, der andere mehr, aber alles geht in die gemeinsame Familienkasse und damit sind wir beiden, die wir das beide offensichtlich so handeln, wirklich in der Minderheit.
Ich weiß.
Und ich war so erstaunt. Wir haben mal groß darüber gesprochen, auch
echt?
Auch im Radio mal vormittags. Ach, und es kamen haufenweise Anrufe und die machen es alle anders. Und es sind alles Konstellationen, die nur zu Stress führen.
Was war so das gängigste Modell?
Ja, du, der eine bezahlt den Einkauf, der andere bezahlt den Urlaub. Also so ganz strikt, dann gehst du essen, dann gibt der eine dem anderen abends Geld, ach, wenn du so essen gehst. Und
nee,
die sind verheiratet.
Nee.
Ich fand es völlig absurd, aber Minderheit.
Ja, also wir hatten das auch manchmal eine Zeit lang, dass das so gemacht wurde, der eine Zeit halt, ich zahle halt die ganzen Einkäufe und
ja,
Co. und dafür macht der Sake halt die Miete und so. Aber eben, das hat irgendwie, das war irgendwie Stress und dadurch, dass ich ja selber auch schon sehr lang mein eigenes Geld verdiene, ja, warum sollte er alles zahlen? Also
ja, das
habe ich auch nie irgendwie so verlangt. Also weißt du, das war für mich schon immer klar, also, ja, ist ja irgendwie unfair. Also das steht ja dann auch nicht in Relation und
nein, das
hatte ich damals auch de facto nicht, als ich gemordet habe. Also das hat mir ja schon auch irgendwie, also nicht, er war dafür ja auch gar nicht irgendwie, das war ja nicht seine Aufgabe, mich zu versorgen. Wir haben uns ja auch während der Zeit gerade irgendwie erst so kennengelernt und sind dann ja auch zusammengekommen, muss man sich auch erstmal eingrooven und so. Aber es hat mir halt auch Angst gemacht, dass ich ja nicht so die Zukunft habe, eben weil ich kein Abitur habe, weil ne, ich keine Ausbildung hatte. Ich war ja irgendwie angewiesen auf das Model-Dasein.
Ja, wobei Ausbildung hätte man nachholen können.
Natürlich, auch Abitur hätte man nachholen können. Das hätte man machen können, natürlich. Das wusste ich auch, dass ich diese Möglichkeiten irgendwo hätte.
Ich weiß, aber wenn man erstmal gearbeitet hat, dann
ja, ist
es nicht so leicht, ne, wieder so zurückzutreten, erstmal auch so gar nichts zu verdienen.
Ja.
Das ist natürlich auch ein schwerer Schritt dann.
Ja, hat mir auch viel Angst gemacht, weil ich bin voll der sicherheitsbedürftige
ja, Mensch.
Also ich bin da wirklich, brauche sehr viel Sicherheit. Mein Mann ist da zum Beispiel gar nicht so, aber ich bin da. Für mich war auch jedes Jahr, jedes Transferfenster ist für mich immer, denke ich mir so, oh nein, weil ich bin da gar nicht so entspannt wie er. Ist ja gut, dass er entspannt ist, weil ihn
ja, betrifft
es ja tendenziell mehr als mich.
Ja.
Er nimmt halt das so, wie es dann kommt und ich bin halt schon immer direkt okay, irgendwie so ein bisschen
ja, mehr
aufgeregt.
Du denkst aber in die Zukunft, das ist nicht schlecht. Also
ja,
ich meine,
das stimmt.
Er ist jetzt aktuell 32, also spätestens mit 35 wird es oft schwer, da ist die Karriere in der Regel beendet.
Ja.
Baut er schon vor jetzt? Also macht er schon Dinge parallel in Hinblick auf das, was später mal kommen könnte?
Ja, ja, sehr viel. Von Anfang an, ab dem ersten Moment, wo er in die erste Bundesliga kam, hat er sehr gut für sich oder für uns vorgesorgt. Das macht er tatsächlich sehr gut.
Okay,
alles, das
ist immer gut. Manche
ja, machen
Trainerschein, manche versuchen ein bisschen so in den Marketing-Management-Bereich, Sportmanagement zu gehen und sowas.
Ja, weiß er auch noch nicht. Also da, das ist noch relativ offen.
Mhm.
Da bin ich auch sehr gespannt, wo da die Reise irgendwie so hingeht.
Ja.
Wir sagen immer aus Spaß, irgendwann managt er mich, aber nee, das wäre nicht gut.
Na gut, wenn er gut Instagram kann.
Ja,
weißt
nee, du,
wenn er gute Reels schneiden kann, wenigstens?
Nee.
Und schnell?
Nee. Nee, dem ist nicht so.
Okay, er hat noch ein bisschen Zeit zu lernen, vielleicht.
Ja,
weißt du?
Ich glaube, das trennen wir lieber.
Also, du hast diese Diagnose bekommen, nachdem du Schmerzen gehabt hast und du wusstest aber nicht, woher. Mit 19 Jahren. Und da war es wirklich eine Diagnose. Und komischerweise, diese Krankheit ist sehr schwer zu diagnostizieren. Warum eigentlich? Es dauert wirklich viele, viele Jahre. Warum?
Also aus meiner Sicht ist das warum, weil ansässige Gynäkologen sich einfach nicht die Zeit nehmen und auch oft nicht nehmen können, sich das anzuhören, wo Betroffene wirklich leiden. Wenn man sich mal überlegt, eine normale gynäkologische Untersuchung geht 10 Minuten, wenn es hochkommt. Und okay, ich weiß von meiner Ärztin aus Berlin, und ich habe da mal mit ihr sehr lange drüber geredet, sie sagt das auch immer in Präsentationen, dass ein Gynäkologe verdient irgendwie 36 € mit einer Sprechstundensitzung, also mit einer Patientin. Und das ist echt nicht viel Geld. Und wenn man da mal überlegt, wenn man in ein Endometriosezentrum geht, da sitzt man als Betroffene circa eine Stunde. Und das braucht man, weil der Ultraschall geht so lange. Wenn man in ein Endometriosezentrum kommt, hat man in der Regel einen Fragebogen mit, weiß ich nicht, 20 bis 30 Seiten, wo du wirklich genau am Körper einmalst, so, wo hast du die Beschwerden? Das ist ja eben, weil die Endometriose so individuell ist und man bezeichnet sie ja auch als Chamäleon, weil gerade ja auch die Herde sich manchmal, also die Entzündungsherde sind ja wie so Herde, Tumore, können auch Zysten sein im Körper.
Die können überall sein.
Die können überall sein, die können sich manchmal anpassen, manchmal sind die nicht aktiv und man sieht sie nicht. Und dann hat man, weiß ich nicht, eine Blinddarm-OP und auf einmal findet man Endometriose. Also das ist halt, es ist wirklich, es ist an sich ja auch so eine interessante Erkrankung, wenn man das mal so sagen darf, weil jede Betroffene oder jeder Betroffene hat andere Symptome. Ja, von einfach Schmerzen während der Periode und sonst gar nichts, bis hin zu den ganzen Zyklusbeschwerden, bis hin zu super starke Darmprobleme, wo ja auch Teile vom Darm bei einigen Betroffenen entfernt werden. Das muss man sich auch mal vorstellen. Oder auch eine Niere, die entfernt werden muss wegen Endometriose. Eine Gebärmutter, die manchmal entfernt wird. Eileitern, Eierstöcke, die es einfach nicht packen, weil die so verwachsen sind. Also das ist schon krass. Und das macht halt so individuelle Symptome von, sag ich mal, Kopfschmerzen, psychischen Symptomen, Magenschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit.
Ja, alles dabei.
Alles. Und das sind ja auch oft leider Symptome, die man im Alltag haben kann mit anderen Erkrankungen. Dann der Lieblingssatz von vielen Ärzten, Stress.
Ja, das ist, ja klar.
Ne, das ist, ja. Es ist echt schwer, das irgendwie auseinanderzuhalten. Und ich glaube, dass leider vielen ÄrztInnen da die Zeit fehlt. Und Betroffenen fehlt dann manchmal auch einfach die Kraft, von Arzt zu hüpfen. Ja, und im Endometriosezentrum wartet man teilweise ein Jahr auf einen Termin. Also für mich steckt das Warum da drin. Und ich bin auch der Meinung, dass normale Fachärzte viel mehr weitergebildet werden müssen, was die Endometriose angeht. Weil es gibt leider immer noch viele GynäkologInnen, die einfach da super viel verharmlosen, die da auch nicht so auf die Betroffenen eingehen. Viele wollen halt nicht mehr einfach nur die Pille nehmen. Viele möchten sich mit ihrem Körper beschäftigen. Die möchten komplementäre Medizin annehmen, also sprich Heilpraktiker, Osteopathie. Die möchten ihren Zyklus kennenlernen, ne? Auch wenn ja die Pille oder Hormone, die werden dann oft im Langzeitzyklus gegeben, sodass quasi die Periode unterdrückt wird und das alles still bleibt. Das kann einigen Betroffenen wirklich helfen, aber es hilft nicht allen. Mir hat das auch nie geholfen. Ich hatte trotzdem immer wie irre Schmerzen und wurde trotzdem dreimal operiert. Und was hatte ich? Ich hatte kaum vorhandene Libido und Depressionen mit der Pille. Also muss man sich fragen, was da irgendwie für einen der Win ist. Aber genau sowas kann man nur in Gesprächen, in langen Gesprächen mit ÄrztInnen herausfinden.
Ja.
Wie soll man da sonst eine Chance bekommen?
Was hat sich für dich geändert mit einer offiziellen Diagnose? War es Erleichterung? War es vielleicht doch erstmal ein Schock, weil unheilbar bisher und chronisch? Wie waren diese Tage, diese 3 Tage nach der offiziellen Diagnose, wie waren die für dich?
Also ich bin wach geworden und das werde ich nie vergessen, weil ich war im Aufwachraum noch total dizzy von dieser Narkose und habe irgendwie nur so schielend auf so eine Uhr geguckt und habe gesehen, nur es sind ein paar Stunden vergangen. Und da dachte ich schon so, oh gut, weil das scheint ja irgendwas gewesen zu sein, wenn das jetzt ein bisschen gedauert zu haben.
Und was wurde genau gemacht, weil Narkose?
Die Diagnose ist, gute Frage, stimmt. Manchmal habe ich schon diese Voraussetzung, dass man es weiß.
Dafür frage ich ja nach. Dann.
Genau. Die richtige offizielle Diagnose findet mit einer Bauchspiegelung statt.
Okay, das ist die Bauchspiegelung.
Also benötigt leider auch den pathologischen Befund. Es gibt ja mittlerweile auch einen Speicheltest. Bei einigen Betroffenen sieht man auch die Herde- und Zystenverwachsungen im MRT, bei einigen im Ultraschall, bei einigen kann man die, auch wenn die so im Scheideneingang haben, auch ertasten. Ne?
Ja.
Aber ich habe damals die Bauchspiegelung gemacht, weil bei mir...
Mit Vollnarkose dann?
Ja, das ist immer mit Vollnarkose, weil es sind ja 3 Schnitte. Das
stimmt,
ist keine Magenspiegelung.
Magenspiegelung, ist keine Darmspiegelung.
Das wird die auch sind oft verwechselt. Also
genau,
das sind,
die sind ja bei einigermaßen Bewusstsein.
Genau,
mit einer kleinen Zaubermilch, da kriegt man es nicht wirklich mit, aber man ist eigentlich da. Aber Bauchspiegelung tatsächlich dann Vollnarkose.
Genau, mit 3 kleinen Schnitten, Bauchnabel und meistens 2 im unteren Bauch. Und
dann bist du aufgewacht.
Dann bin ich aufgewacht und dann irgendwann, als ich aufs Zimmer gekommen bin, meine Mama, mein Stiefpapa waren da, haben auf mich gewartet, schon froh, mich wiederzusehen. Und dann kam die Ärztin und meinte, dass Endometriose gefunden wurde und ich war so erleichtert, weil mir wurde halt einfach nie geglaubt. Ich hatte halt mit 13 Jahren schon den Verdacht, wo jetzt jeder denken würde, boah, hatte die ein Glück, ich hatte das nicht, bei mir hat das Jahre gedauert. Ja, das war irgendwie schön zu wissen, dass es das gibt. Aber bei mir hat es trotzdem 6 Jahre gedauert und mir hat ja trotz des Verdachts einfach niemand geglaubt. Immer wieder musste ich mir anhören, ich würde mir das einbilden und ich sei einfach zu sensibel. Ich bin ein Scheidungskind, welches Aufmerksamkeit möchte. Ich bin einfach nur magersüchtig und müsste mehr essen, weil ich halt einfach, ich bin gefühlt mit 12, 13 Jahren über Nacht 1,80 gewesen. Und ich war einfach ab da immer schlank und ich habe einen guten Stoffwechsel, auch heute noch. Ich konnte früher essen, was ich will. Ich habe kaum zugenommen, habe aber wiederum bei Stress schnell abgenommen. Also das war nie was, auch beim Modeln, auch wenn mir das oft nicht geglaubt werden will, was ich mit Absicht gemacht habe. Und das musste ich mir immer anhören. Immer, isst doch einfach mal ein bisschen mehr. Dann
also auch
hast du auch
Eltern, Freunden, ÄrztInnen am Ende sogar, oder was?
Ja, ÄrztInnen am meisten, aber auch Eltern. Meine Mama tut es mittlerweile richtig leid. Und für sie ist es auch immer sehr schwer, das so in der Öffentlichkeit zu hören. Ich habe ihr aber mal nahegelegt, dass ich das wichtig finde, dass ich das erzähle, weil vielleicht hört jetzt gerade eine Mama zu und erwischt sich selber dabei, diese Sprüche zu sagen mit, ne, du bildest jetzt vielleicht ein oder Periodenschmerzen sind normal und das ist nicht normal. Es ist Fakt, nicht normal, starke Schmerzen während der Periode zu haben. Es ist auch nicht normal, während der Periode nicht zur Schule gehen zu können oder zur Arbeit nicht gehen zu können oder Verabredungen abzusagen oder nicht mal zu Hause staubsaugen zu können vor Schmerzen. Das ist nicht normal. Und wenn das so ist und man irgendwie, weiß ich nicht, Ibuprofen wie Bonbons nimmt, dann sollte man das abklären. Und das war bei mir damals halt irgendwie nicht so. Ich bin immer alleine zur Gynäkologin gefahren. Ich meine, ich komme, wie gesagt, aus Ostfriesland. Da war auch erstmal kein Endometriosezentrum. Ich bin immer alleine mit dem Bus dann zur Gynäkologin gefahren. Und ich musste immer wieder darauf beharren, ey, mir geht's wirklich nicht gut. Und ich hatte irgendwann in Schulsport eine 5, weil ich nie teilnehmen konnte. Und ich hatte auch früher.
Ist aber auch nicht in Ordnung,
Nein. Wenn
jemand nicht teilnehmen kann.
Nein, aber also auf Seiten der LehrerInnen hatte ich immer wenig Verständnis. Ich brauchte irgendwann, das erzähle ich total gerne, weil da merkt man manchmal, das ist jetzt schon lange her, brauchte ich einen Attest für den Unterricht, damit ich so oft auf Toilette gehen darf, wie ich muss. Ja. Weil ich mit der Endo super Blasenprobleme habe, schon immer. Und ich trinke für einen Schluck und muss auf Toilette. Und mir wurde irgendwann vorgeworfen, dass ich das mit Absicht mache, um Unterricht zu schwänzen. Und dann brauchte ich einen Attest. Das muss man sich mal reinziehen. Ich lache gerade, während ich das erzähle. Ja. Aber das ist eigentlich echt traurig. Ja. Und das hat mich damals auch viel Mut gekostet, das überhaupt zu machen. Sitz da mal irgendwie mit so 15, 16 Jahren beim Arzt und sag, du brauchst jetzt einen Attest für die Schule, weil du nicht auf Toilette gehen darfst. Also ich war froh, dass ich schon immer so viel Selbstbewusstsein hatte.
Das hast du gehabt.
Und mich schon immer für meinen Körper eingesetzt habe, weil das hat mir im Endeffekt viele Jahre erspart. Nicht der Verdacht. Der Verdacht hat mir gar nicht geholfen. Das war für mich eher schlimmer zu wissen, okay, ich kann eine Erkrankung haben, aber mir glaubt es ja eh keiner. So, ich musste mich ja immer rechtfertigen. Deshalb war ich wirklich, als diese Diagnose kam, dachte ich einfach nur so, bam in your face. Wirklich.
Okay. Auch Erleichterung tatsächlich.
Es war nur Erleichterung. Auch wirklich dann teilweise, bin ich ehrlich, die Gesichter meiner Familie zu sehen, dass die einfach Unrecht hatten, das tat mir gut. Das klingt sau fies gerade, aber die haben mir so Unrecht getan teilweise und auch irgendwie ÄrztInnen so im Nachhinein. Und das hat bis heute dazu geführt, dass ich immer den Drang habe, mich zu rechtfertigen, weil ich immer das Gefühl habe, mir wird nicht geglaubt. Und das war sehr prägend. Und damals war das für mich so, hier habt ihr es schwarz auf weiß. Ich bin nicht froh. Ich hätte lieber keine Endometriose, ja. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war ich froh, dass man mir endlich mal zuhört.
Ich habe ganz kurz gedacht, du sagst es irgendwas. Ja, und ich habe einfach den Drang, mich zu rächen.
Nein.
Weil die mir so viel Unrecht getan haben.
Oh mein
Gott. Den Drang, mich zu rächen.
Nein, das würde ich nie tun. Man muss ja auch sagen, und das verstehe ich jetzt, vor allem, wo ich Mama bin, und das habe ich auch im Prozess, wo ich das Buch geschrieben habe und natürlich total intensiv in meine Geschichte nochmal eingetaucht bin, mehr verstanden. Ich kann ja verstehen, dass meine Mama damals gar nicht wollte, dass ihre Tochter krank ist. Ne, und das ist vielleicht auch so, das ist auch sicherlich viel Verdrängen gewesen. Natürlich möchte man nicht, dass die eigene Tochter eine chronische Krankheit hat. Und vielleicht ne, versucht man das dann auch so ein bisschen wegzuschieben, weil man Angst davor hat als Mama. Vielleicht auch Angst, das begleiten zu müssen, weil man gar nicht weiß, wie es geht. Ne, also ich nehme mir das gar nicht böse. Aber es ist halt leider Fakt, dass es damals so war. Und ich hoffe, dass ich mit diesen Erfahrungen vielleicht andere davor bewahren kann, dass ihre Mütter oder auch Väter einfach wachsamer sind. Und es ist nicht jedes Kind oder jeder Betroffene so wie ich, die immer darauf beharrt. Teilweise habe ich Artikel ausgedruckt und die meiner Mama hingelegt und Sachen unterstrichen, die sie sich durchlesen soll. Ja. Ich habe von der Endometriose-Vereinigung, da kann man Mitglied werden, die supporten einen so ein bisschen, habe ich die ganzen Infobögen immer in der Familie verteilt. So ist nicht jeder. Ich habe immer mit dem Hammer auf den Tisch gehauen, wenn irgendwas war. Und diese Kraft haben leider nicht alle. Und umso wichtiger ist es, dass das Umfeld, sei es Freunde, Familie, die PartnerInnen, dass die zuhören. Einfach zuhören. Ist manchmal mehr wert als irgendein Tipp oder ein doofer Kommentar oder keine Ahnung was.
Es ist erschwert auf jeden Fall, deutlich schwerer, mit Endometriose schwanger zu werden. Aufgrund der Verklebung, Entzündung, teilweise auch Qualität der Eizellen und so. Ist alles beeinträchtigt. Du hast aber diesen Wunsch gehabt, Mutter zu werden. Ihr habt 11 künstliche Befruchtungen gehabt. Es ist unglaublich viel. Also ich habe Freunde, die haben es, glaube ich, 4 oder 5 Mal probiert. Vielleicht ein 6. Mal und haben es dann aufgegeben. Und du hast 2 Fehlgeburten in Kauf genommen und aber wirklich 11 Mal das probiert. Was hat dich angetrieben, es doch immer noch mal wieder zu versuchen? Denn seien wir ganz ehrlich, nach dem 6. Mal hält man es doch selber nicht mehr für möglich.
Ah, ja, das
sage ich als Außenstehender.
Ja, ja, das verstehe ich auch. Das Ding war, dass ich immer zwischendurch ja wieder schwanger geworden bin. Und ich ja wusste, okay, es funktioniert irgendwie. Und wir haben über all die Zeit super viel Diagnostik gemacht. Und die ganze Diagnostik hat mich irgendwie immer weiter gepusht, weil das klingt jetzt wirklich sehr, also ich glaube, viele werden das nicht verstehen, aber je mehr Diagnosen dazu kamen, desto mehr hat mich das motiviert, weil ich ja wusste, okay, das ist eine Diagnose, wo man eventuell einen Schlüssel hat, um das zu lösen. Weißt du, was ich meine? Also ich wusste bei mir damals schon, es ist nicht nur die Endometriose, es ist auch nicht nur die Adenomyose, sondern ich hatte wirklich von mehreren Baustellen irgendwie so ein bisschen was in meinen Rucksack eingesammelt. Und wenn irgendwie was Neues dazu kam, wusste ich, okay, jetzt gibt es Möglichkeit XY, damit mir geholfen wird. Und das wiederum hat mich motiviert weiterzumachen. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, wir hatten auch die finanziellen Möglichkeiten. Mir hat ein Faktor wirklich gefehlt und das war der Druck, was das Finanzielle angeht. Und das hat sehr, sehr, sehr viel erleichtert. Und deshalb habe ich auch vor 3 Jahren diese Petition gestartet, Kivo für alle. Da habe ich ja Unterschriften gesammelt, damit endlich eine faire Kostenübernahme herrscht, weil es haben einfach leider nicht alle das Privileg, wie mein Mann und ich das hatten.
Das stimmt. Und ihr habt jetzt also mit 11 künstlichen Befruchtungen, wie viel sind es? 50.000 Euro?
Ja, ein bisschen mehr.
Bisschen mehr.
Da kommen ja auch noch so Inseminationen dazu, die ganze Diagnostik. Die Diagnostik ist teilweise auch sauteuer. Dann die ganzen Medikamente, weiß ich nicht, dann probiert man hier was Pflanzliches, Homöopathisches, dann geht man zur Kinderwunschmassage, zur Hypnose, was weiß ich. Man macht ja irgendwie, man greift ja nach jedem Strohhalm und diese Möglichkeit hatte ich uneingeschränkt und das hat mir einen ganz großen Stressfaktor abgenommen.
Ja, und, klar, man muss sich das vorstellen, man kann sich es nicht leisten, aus dem Ärmel schütteln. Überlegt man sich natürlich, ob ich wieder 4.000 Euro sozusagen in den Sand setze
und
mit nichts
dastehe. Der Druck ist höher einfach. Ja. Also der Druck für einen selber. Ich bin kein Typ, dass ich sage, okay, wenn man Stress hat, klappt das nicht. Weil ich bin ehrlich, war immer super negativ. Und der Kleine ist jetzt gerade mit seinem Papa unterwegs, gehen tanken und Pakete abholen. In dem Moment, wo ich hier mit dir sprechen darf. Und ich war auch nicht immer positiv und entspannt. Ich war das absolute Gegenteil. Aber Fakt ist, dass dieser Druck die Zeit für einen selber viel schlimmer macht. Weil wenn man weiß, okay, das ist jetzt mein letzter Versuch, danach kann ich nicht mehr oder muss einen Kredit aufnehmen und mich entscheiden, möchte ich einen Kredit für ein späteres Haus oder für mein Kind, das macht etwas mit einem. Und es macht einem die Zeit schwerer und deshalb fiel es mir manchmal, ich will nicht sagen leichter, aber dieser Faktor hat mir gefehlt und ich hatte einfach wahnsinnig viel Unterstützung aus meinem Umfeld. Also wirklich, die haben mir alle den Rücken freigehalten, den Rücken gestärkt. Auch mein Mann vor allem, muss ich ehrlich sagen, der war tiefenentspannt, was manchmal dazu geführt hat, dass ich irgendwie dachte, dem ist das alles egal. Aber seine Entspannung war Gold wert. Wirklich, das habe ich so gebraucht. Und ich durfte immer den Ton angeben. Also wenn ich jetzt aufgewacht wäre und ich hätte gesagt, boah, ich kann das nicht mehr,
ja,
dann wäre das okay gewesen.
Ja,
das war definitiv nicht immer leicht, aber ich habe da einfach funktioniert und ich hatte mein Ziel vor Augen und ich hätte das auch jetzt nicht mehr ewig ausgehalten. Ne? Also wir haben uns schon irgendwann ein Limit gesetzt. Also es gibt jetzt keine Zahl X oder so, aber...
Nach der ich natürlich gleich fragen wollte.
Das wird immer gefragt, aber das gab es nicht.
Klar.
Aber ich hätte jetzt, wenn das in dem Versuch mit dem Kleinen nicht geklappt hätte... Ich glaube, vielleicht hätte ich noch so ein, zwei Versuche gemacht und dann wäre auch dann gewesen, weil ich auch körperlich einfach total im Eimer war irgendwann.
Wie hat sich überhaupt dein Verhältnis zu deinem eigenen Körper entwickelt über diese ganzen Behandlungen? Mhm. Und dann die 7. hat nicht funktioniert, die 8., die 9., die 10. Irgendwann ist mir auch ein Experiment.
Ja.
Wie hast du ihn betrachtet? War ein Freund noch?
Nee, mein Körper ist bis heute nicht so mein Freund, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe ganz arg das Vertrauen zu meinem Körper verloren. Ich bin auch jetzt gerade wieder seit Februar in der Therapie bei meiner alten Therapeutin, weil mir einfach das Vertrauen total fehlt. Und das wirklich, das betrifft dann auch Alltagssituationen, dass ich mir Dinge nicht zutraue, weil ich einfach so dieses Gefühl zu meinem Körper verloren habe. Und ich auch immer denke, okay, ich habe irgendwas oder ne. Also ich habe das verloren schon durch die Endometriose. Bin ich ehrlich, also durch diese ganzen Jahre nicht wissen, was da im Körper los ist und selber irgendwann zu denken, ich bilde mir das ein.
Ne?
Weil du
dich auch nicht verlassen konntest dafür.
Ja, man konnte sich nicht verlassen und man hat sich dann ja auch irgendwann gefragt, so man hat die Diagnose, jetzt wird das nicht besser und jetzt wird man wieder operiert und das wird hier schon wieder nicht besser. Also man hinterfragt sich selbst ja irgendwann ja auch irgendwie und dann kam der Kinderwunsch dazu und dann ist hier eine Fehlgeburt, dann klappt der Embryotransfer nicht, dann hat man in dem Versuch keine Eizelle und das ist wirklich psychologisch überhaupt nicht empfehlenswert, das zu tun. Aber für mich war ich ja das Problem, weil medizinisch gesehen war ich ja auch das Problem. Bei meinem Mann war alles in Ordnung. Und es war ja mein Körper, der das nicht hinbekommen hat. Und das ist eine absolut ungesunde Weise, das so zu sehen. Aber dadurch, dass ich das ja jeden Monat und jeden Versuch zu spüren bekommen habe, hat mich das wirklich gebrandmarkt. Und das
dein Fehler. Also so weit ging's.
Ja,
was du gesagt hast.
Also immer.
Irgendwo ist es mein Fehler.
Ja, ja, immer. Das war für mich war das leider immer mein Fehler. Und das hat auch dazu geführt, dass ich die Schwangerschaft gar nicht genießen konnte, weil ich immer Angst hatte, was falsch zu machen. Ich habe immer in Angst gelebt und ich musste mir dann bei Instagram total oft anhören, wenn ich Ängste ausgesprochen habe, dass ich einfach nur undankbar sei. Ich soll mir das jetzt doch mal genießen, dass ich schwanger bin. Und ich habe das genossen irgendwo und ich war dankbar. Aber das sind halt ganz verschiedene Paar Schuhe. Ängste zu spüren, die man einfach selber gar nicht haben will. Also für mich war das ja auch nicht schön, so rückblickend betrachtet, irgendwie immer Angst zu haben, was falsch zu machen und nie so irgendwie dem Körper vertrauen zu können, dass da jetzt ein Wesen in einem ist, dem geht's gut. Ich war alle 10 bis 14 Tage beim Ultraschall, selbst als ich den Kleinen spüren konnte. Ja. Und wenn ich den mal ein, zwei Tage nicht gespürt habe, weil der gerade irgendwie einen Wachstumsschub hatte oder keine Ahnung, was da im Bauch passiert ist, da bin ich zu Hause wirklich, also ich war sehr stolz auf mich, weil man kann sich ja mittlerweile so Doppler selber kaufen, also fetale Doppler, dass man sich die Herztöne selber anhört zu Hause. Das habe ich nicht getan. Und ich war voll stolz auf mich, dass ich das nicht getan habe, weil ich glaube, ich hätte es gefunden, weil ich einfach ein sehr gutes Gespür für meinen Körper habe. Ich glaube, ich hätte den Herzton schon finden können, aber ich habe es nicht gemacht. Ich bin dann lieber einfach immer zur Gynäkologin gefahren, aber da war ich halt sehr oft.
Wann hast du denn wirklich Vertrauen gefasst? Diese Schwangerschaft klappt jetzt wirklich. Es läuft nicht auf eine Fehlgeburt hinaus. Was war überhaupt der Moment, als du einen Anruf bekommen hast, sie sind schwanger, es klappt? Oder hast du es selber rausgefunden?
Nee, ich habe nie selber getestet. Also ich bin immer ganz brav zur Klinik gefahren, Blut abgenommen und dann wartet man zu Hause ein paar Stunden, bis das Labor anruft. Also man wird ja meinen, das geht schnell, aber damals war ich 8.30 Uhr dort und irgendwie so gegen 13 Uhr haben die angerufen. Mhm. Ich war damals ein Glück mit meinem Mann, weil bei fast allen anderen Tests war der immer irgendwie beim Training oder so. Und an dem Tag hatte der frei.
Wo wart ihr? Zu Hause?
Zu Hause.
Okay.
Im Jogger. Er hat die ganze Zeit Filme geguckt und sich irgendwie abgelenkt und ich hatte einfach nur Durchfall, Bauchschmerzen und bin durch die Gegend gelaufen wie eine Irre. Ja. Ich konnte nicht reden, also ich bin dann wirklich so, ich bin dann so in meinem Film, am besten sprich mich nicht an. Sag auch nicht was, ach, das hat sicher geklappt. Ich kann das alles dann in dem Moment, ich kann das, ab Zeitpunkt des Transfers kann ich sowas kaum hören. Ja. Also ich bin dann so in meinem eigenen Film von realistisch denken, aber ich will nicht negativ sein, weil das tut mir selbst nicht gut. Ich will aber auch nicht positiv sein, weil ich will nicht so tief fallen. Also ich bin dann so in meinem eigenen Film gewesen. Ja, und dann kam der Anruf und dann haben wir uns schon gefreut, aber ehrlicherweise haben wir beide direkt Angst gehabt. Und das fand ich sehr schade, weil man malt sich diese Momente immer so schön aus. Mhm. Und mit jedem weiteren Mal, wo es nicht geklappt hat oder dann eine biochemische Schwangerschaft war oder dann eine Fehlgeburt, ging halt die Freude verloren. Und immer, also wirklich den Ultraschalltermin mit dem Herzschlag, da waren wir beide, wir waren so aufgeregt, wir waren beide so angespannt, hatten so Angst, als wir in die Klinik gefahren sind. Ich kann mich an so Tagen, ich kann mich kaum unterhalten. Mhm. Weil ich dann so stumpf bin und zu der Frage, wann ich das so meinem Körper vertrauen konnte, ehrlicherweise voll spät erst. Ich glaube so 3 Wochen vor ET habe ich angefangen, das genießen zu können. Obwohl auch da ja leider noch
3 Wochen vor Entbindung?
Ja.
Wow. Und vorher hattest du immer noch kein Vertrauen realisiert, jetzt dieses Mal klappt es wirklich. Ja. Denn du bist, und das finde ich dann auch wieder überraschend, ja auf Instagram sehr früh damit an die Öffentlichkeit gegangen, dass du schwanger bist, ne?
Ja, also aber das sind... Das
vor ist, diesen 3 Monaten sogar noch, die man den Leuten ja immer sagt,
ja, aber
also
das ist,
bitte nicht
das
vorher,
ist für,
weil es kann alles passieren.
Das ist für mich der allergrößte Aberglaube überhaupt. Also da bin ich sehr geradlinig und ich habe ja schon vorher die Behandlung geteilt. Da kann ich ja nicht sagen, so ihr müsst jetzt warten. Mhm. Also warum? Okay. Mhm. Und man muss auch sagen, also rein medizinisch gesehen ist der Herzschlag ein unglaublich wichtiger Schritt. Okay. Und bei den 12 Wochen, ich meine, der große Ultraschall, wo man... Ne, alles checkt, der kommt ja erst in der 13., 14. Woche.
Ja.
Und ich finde, im Endeffekt ist jeder Paar und jeder Frau selbst überlassen, wann sie das teilt. Wenn man sagt, okay, man möchte das vielleicht gar nicht teilen, ist das voll legitim. Aber den Frauen zu suggerieren, dass man es nicht teilen darf, weil irgendjemand Auge macht oder der Aberglaube das so vorhersagt, finde ich irgendwie falsch, weil man damit ja auch irgendwie gleichzeitig wiederum Ängste macht, dass man Angst haben muss. Und ich habe immer jeden Tag der Schwangerschaft versucht, so positiv zu verbringen, wie es irgendwie ging und mich jeden Tag über dieses Wunder zu erfreuen, weil bis dato hat mein Körper ja voll viel geschafft.
Ja.
Und darauf war ich voll stolz und deshalb wollte ich das immer einfach genießen. Ja. Und mich hat das auch nicht verunsichert und ich bin auch bis heute der Meinung, die Male davor, wo ich es auch geteilt habe, das lag nicht darin. Also wenn man mal überlegt, meine allererste Schwangerschaft, die wussten eine Handvoll Leute und ich hatte trotzdem eine Fehlgeburt.
Ja.
Also weißt du, so...
Ja.
Das ist jedem selbst überlassen am Ende.
Was hattest du denn vorher, als es wirklich dann Wirklichkeit zu werden schien? Ja, und ab 3 Wochen vorher hast du es dann ja auch irgendwo mit Vorfreude auch wirklich auf dich zukommen lassen. Was hattest du für Erwartungen ans Muttersein? Denn durch die ganzen Versuche hast du ja eine Fallhöhe gehabt, die ja so viel höher ist als bei fast allen anderen, die schwanger sind und dann ein Kind gebären. Aber bei dir hat sich ja dann natürlich erst recht etwas aufgebaut, wie das wohl werden würde.
Ja.
Was waren so diese Erwartungen?
Ich finde das irgendwie schwierig, weil auf der einen Seite hatte ich voll die Vorstellung und Erwartung und auf der anderen Seite war da halt dann die Realität, die halt leider nicht so war, weil ich ja auch eine sehr unschöne Geburt hatte. Im Endeffekt war der Kaiserschnitt ja unter Vollnarkose, also ich habe die Geburt einfach nicht erlebt. Ich rede da tatsächlich nicht so drüber, deshalb würde ich das auch gerne skippen, weil sonst heule ich hier wahrscheinlich gleich wieder.
Ja, nein, das ist alles okay, aber alles hat ja geklappt.
Genau,
dann
es
am
hat
Ende.
Geklappt und es, wir waren dann da und ne, das ist natürlich auch was, euch geht's gut, ja, uns ging's gut, aber es war trotzdem irgendwie, gerade das war irgendwie schlimm, nach all diesen Jahren Kinderwunsch nicht mal diese Geburt erleben zu können, weißt du, so diesen ersten Schrei, den man sich irgendwie erhofft, sondern mein Mann, der da alleine mit Kind sitzt und ich bin da noch irgendwie im OP 2 Stunden lang, war einfach nicht so, wie man es sich erwünscht hat und so ging das halt auch weiter. Mir ging's einfach psychisch und körperlich nach der Geburt überhaupt nicht gut. Da kam sehr viel Druck aus dem Außen, da sind Sachen passiert, die einfach unschön gelaufen sind, weshalb ich auch einen riesen Shitstorm nach der Geburt bekommen habe und es mir dann einfach psychisch nicht gut ging und ich ehrlicherweise echt auch mit Depressionen im Wochenbett dann zu tun hatte und deshalb habe ich
ja
mir
nicht
das
ungewöhnlich,
ist nicht auch, ungewöhnlich. Ich hatte halt andere Erwartungen. Ich habe gedacht so, ah, die erste Zeit, die kann ich so doll genießen und so. Und im Endeffekt ging es mir einfach voll schlecht. Und das hat mich selber total traurig gemacht, weil ich hätte es irgendwie so gerne anders gehabt, weil ich hätte es selber gerne anders erlebt. Und dann liest man dann immer wieder so Kommentare wie, oh, bei der ist alles immer so dramatisch und negativ. Aber es war leider auch negativ. Also es war einfach vieles nicht optimal, so angefangen bei der Geburt. Und ich hätte das auch gerne anders gehabt und ich war relativ schnell halt komplett alleine und mir ging es aber eigentlich körperlich überhaupt nicht. Ich war gar nicht in der Lage dazu, alleine zu sein, aber mein Mann konnte sich ja nicht freinehmen.
Nein, der musste und trainieren und spielen.
Genau,
und, so.
Und deshalb hatte ich mir mich irgendwie, ich hatte mir mich anders vorgestellt. Ich hatte mir mich so als powerful, energizing Mama vorgestellt, die das jetzt alles direkt so wuppt. Und
alle Ketten fallen sozusagen von einem ab.
Das war ich halt nicht. Ich war eine ganz zerbrechliche Mama am Anfang und ich habe dann oft irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann gar nicht für den Kleinen da sein. Ich konnte das natürlich, aber so war halt mein eigenes Empfinden. Und das war irgendwie schade, aber was ich sehr genossen habe, ich habe mir irgendwie so 2 Monate freigenommen. Also ich hatte gar keine Kooperation und habe nur das geteilt, was ich will. Okay. Ich war voll für mich. Ich habe so viel nicht geteilt und irgendwie so rückblickend denke ich mir manchmal, oh, schade, ne? Die Leute hätten sich bestimmt gefreut. Aber im Endeffekt war das so eine Quality Time, die ich mit meinem Kind hatte, die ich mir nehmen konnte und durfte. Und das war richtig schön.
War das auch ein bisschen Druck manchmal, denn trotzdem, auch wenn du schöne Sachen geteilt hast, Content liefern zu müssen, trotz Auszeit und weniger machen, gibt es natürlich immer den Druck auch ein bisschen. Mhm. Irgendwas muss ich bringen, auch wenn du vielleicht kräftemäßig gar nicht irgendwie dir danach war.
Also da hatte ich den Druck nicht. Den Druck hatte ich nach Geburt, weil das war auch das, was ich gerade angesprochen habe. Ich habe nicht direkt selber auf Social Media teilen können, dass die Geburt war, weil ich einfach gar nicht in der Lage dazu war. Also es wussten auch einige Freunde nicht. Und damals hat dann der Verein, das wird oft so gemacht, in Pressekonferenzen halt einfach erzählt, dass der Kleine geboren wurde. Und das hat dann halt wiederum auch einen riesen Shitstorm ausgelöst.
Ach, das war der Shitstorm.
Weiß ich natürlich und ich kann es tatsächlich verstehen. Es waren Leute da, die haben mich da schon irgendwie 5 Jahre begleitet durch den Kinderwunsch und erfahren irgendwo in den Medien, dass die Geburt war und viele denken ja dann, die hat das verkauft und das wurde mir auch vorgeworfen. Aber das war nicht so. Also das war gar nicht mit uns abgesprochen und dann wurde noch von RTL der Name veröffentlicht. Der wurde irgendwie aus dem Krankenhaus weitergegeben, obwohl wir das gar nicht wollten und gar nicht gemacht haben. Und da war ich, also auf mich ist so viel eingeprasselt und ich habe wirklich im Krankenhaus, ich habe Instagram einfach gelöscht von meinem Handy. Und das hat mir, da hatte ich Druck, weil ich wusste, boah, scheiße, Anna, du musst jetzt posten, dass dein Kind geboren ist. Du musst den Leuten kurz irgendwie sagen, mir geht's gut, aber irgendwie geht's mir auch nicht gut. Und es ist am Ende alles gut geworden, aber währenddessen war alles irgendwie scheiße. Das musst du den Leuten jetzt kurz sagen. Und ich war einfach gar nicht in der Lage dazu, weil ich so, mich hat das so mitgenommen, diese Übergriffigkeit, auch so was den Namen angeht. Und mir wurde so viel vorweggenommen nach all den Jahren, die ich da hatte, wo ich selber so gerne persönlich erzählt hätte, hey Leute, da ist er, unser kleiner Schatz. Das wurde mir alles vorweggenommen und jetzt kann man irgendwie sagen, so, reg dich darüber doch nicht auf, aber das war schon irgendwie ein komisches Gefühl und dann so viele Hassnachrichten zu kriegen, da irgendwie einen Tag nach Geburt, wo man selber noch im Delirium da liegt und einfach nur dankbar ist, dass man da mit dem Kind liegen darf. Das war nicht schön. Und das hat viel mit mir gemacht dann tatsächlich.
Es ist gut, dass du so offen darüber sprichst. Viele Menschen können Dinge besser einordnen, ob sie nun selber unter Endometriose leiden oder auch an einem Kinderwunsch festhalten.
Ja.
Es gibt viele Nachrichten, die du in die Welt rausschicken kannst. Wie es lohnt sich dann doch manchmal noch weiter zu gehen, als man sich selber vielleicht erstmal zutraut oder als lohnenswert erachtet.
Das stimmt.
Du bist dann doch nicht nur selbstbewusst genug, aber du hast auch schon so eine gewisse Zähigkeit mitgebracht, die dir dann doch so einiges ermöglicht hat. Und ich gehe mal davon aus, du wirst jetzt ein bisschen aber auch dafür belohnt.
Ne? Ich werde jeden Tag dafür
Levi,
belohnt.
Levi, wie der Sohn heißt, das ist ja jetzt nichts Unbekanntes,
das
teilst du auch auf Instagram. Dem geht's gut, ihr habt Spaß.
Ja.
Jetzt ist das Leben gut und leichter.
Das Leben war auch währenddessen irgendwie gut, ne? Aber es hat halt manchmal irgendwie so ein paar Schwierigkeiten mit sich gebracht. Und auch wenn das immer alles so negativ klingt, ist es leider auch Fakt, dass am meisten Aufmerksamkeit die Leute einem überbringen, wenn man das Negative erzählt. Das beste Beispiel war immer, wenn man von Endometriose berichtet hat, haben die Leute nicht zugehört, wenn man gesagt hat, ja, und ich bin deswegen unfruchtbar, du kannst kein Kind kriegen und zack, hören die Leute zu.
Ja.
Und das ist leider so. Und es ist wichtig, dass drüber gesprochen wird. Es ist, finde ich, wichtig, dass normalisiert wird, dass es Frauen gibt, die während der Schwangerschaft Ängste haben, dass es aber Frauen gibt, die gar kein Kind haben wollen, dass es Frauen gibt, die alles dafür tun würden, ein Kind zu kriegen, dass es Wochenbettdepressionen gibt, dass es Frauen gibt, die erstmal nicht klarkommen, die aber auch voll gut klarkommen. Also ich meine, auch das ist ja dann oft so auf Social Media, wenn Frauen 3 Tage nach Geburt da schon rumhüpfen, jetzt ist die da so, hüpft die da rum.
Ich hab so wie das, Heidi, oder? Man hat Heidi das nicht auch so gemacht?
Ich glaube ja. Und ich sehe das und denke mir einfach so, boah geil, ich freue mich für die, hätte ich auch gern gehabt. So. Ja. Und ich glaube, manchmal müssen wir alle so ein bisschen, dürfen wir nicht so viel schwarz-weiß denken.
Fühlen sich denn deine Geburtstage mittlerweile etwas leichter an? Denn du hast irgendwann mal gesagt, mein Geburtstag fühlt sich jedes Jahr schwer an.
Ich mag immer noch nicht Geburtstag haben, aber du hast schon recht, die Jahre vor allem mit dem Kinderwunsch haben durch meine Geburtstage schwer angefühlt, weil ich wusste, okay, ich bin jetzt wieder ein Jahr älter und habe immer noch kein Kind. Ich mag Geburtstag haben immer noch nicht, weil ich einfach nicht im Mittelpunkt stehen mag. Und das können sich.
Das geht mir genauso. Ihr sagt es nichts. Ich möchte auch nicht im Mittelpunkt stehen. Ja. Also man würde denken, okay, wir beiden haben den falschen Beruf. Aber das hat nichts miteinander zu tun.
Das verstehen voll viele bei mir auch nicht. Aber ich mag zum Beispiel auch keine roten Teppiche. Mein Management muss mich da mal drauf schubsen, wenn das bei Events ist. Und ich stehe da dann immer so wie so ein kleines, schüchternes Mäuschen. Und ich bin ja alles andere als schüchtern. Aber ich mag diese Aufmerksamkeit einfach nicht, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann. Aber bei Geburtstagen ist das bei mir genauso. Ich bin immer maximal überfordert. Mhm. Ich mag das einfach nicht. Es ist okay, ich mache mir die Tage mittlerweile schön. Ja. Also so, wie ich es mag. Diesen Geburtstag habe ich mit einer Freundin und dem Kleinen haben wir Tassen bemalt. So Keramiktassen bemalt. Ja. Das war voll schön. Mein Mann hat mir eine Torte noch geschenkt. Ich habe den ganzen Tag Torte gegessen. Wir waren mit dem Kleinen draußen. Das war ein ganz normaler Tag, nur mit Torte und paar Geschenken.
Hauptsache, keiner singt für einen, oder?
Ja.
Du kennst diesen Augenblick, du kommst die Treppe runter und es wird für dich gesungen von 4 Leuten?
Ja, sowas kann ich auch gar nicht. Was? Da könnte ich immer im Erdboden versinken. Ja. Deshalb war ich auch froh, dass mein Mann den Antrag gemacht hat, wo wir ganz alleine waren. Das wurde nicht gefilmt von niemandem. Okay. Da bin ich auch sehr froh drüber. Wären da irgendwie Leute gewesen? Oh, das hätte ich nicht
Nein
gekonnt.
Gesagt.
Nein, das nicht, aber ich hätte es nicht gekonnt, diese Aufmerksamkeit zu handeln.
Ganz zum Schluss noch, das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du mit deinem Smartphone gemacht hast?
Soll ich jetzt gucken?
Ja, guck mal nach.
Ach, das letzte Foto kann ich dir sagen.
Ach so, stimmt, das haben wir zusammen gemacht, als wir hier vor dem Gebäude sind.
Ich habe gerade das Schild fotografiert.
Das stimmt. Nee, ich meine das davor.
Das davor. Dann habe ich das Gebäude fotografiert und das... Davor ist ein Screenshot von Instagram, welches ich meiner Freundin geschickt habe, weil da hat jemand kommentiert unter einem Reel, das war ein Werbereel für Darf, ein gebügeltes Shirt wäre schöner gewesen. Und ich bin sehr bekannt in meinem Umfeld dafür, dass ich nicht bügel. Und ich habe mir jetzt eine Dampfbügelstation gekauft, weil ich habe sonst immer noch mit dem Glätteisen gebügelt, weil ich ziehe immer alles knietrig an und meine Freundinnen und meine Mama, die regen sich darüber immer auf.
Und das als ehemaliges Model.
Ja. Ich nehme das da nicht so. Und den habe ich ihr geschickt mit Lachsmilies und habe den eingekreist. Ja.
Witzig. Und der letzte Song, den du gehört hast auf deinem Phone, in der Playlist oder was auch immer?
Das war, Moment, muss ich jetzt... Das war Connected von Raff Kamera und Weezy. Ich höre ja Deutschrap.
Super. Danke dir für die Begegnung.
Ja, danke dir, es war sehr schön.
Es war super interessant und wirklich schön, mit deiner Offenheit von diesen Bereichen zu hören,
danke,
die so viele betreffen, die aber oft noch ein Tabu sind. Dir ist es aber wichtig, dass darüber gesprochen wird, über das Thema Endometriose. Raus damit. Ihr sollt alle wissen, was es damit auf sich hat und wie es sich damit lebt.
Ja,
um auch
und
natürlich ein bisschen Verständnis zu bekommen, aber auch anderen das Gefühl zu geben, ihr seid nicht alleine.
Genau.
Und das ist immer Gold wert. Also danke, dass du das gemacht hast und natürlich auch das Thema Kinderwunsch. Das sind so die großen beiden Baustellen in deinem Leben und du lässt andere teilhaben über Instagram mit über 600.000 Followern. Und die werden auch weiterverfolgen, wie es mit Levi weitergeht.
Genau, vielen Dank dir und danke, dass ich hier überhaupt sprechen durfte.
Bis die Tage dann mal wieder.
Ciao.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Hier treffen sich einmal pro Woche zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen für einen Monat beste FreundInnen zu werden. Und nach einem Monat entscheidet sich's dann. Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen. Wird's eine Freundschaft fürs Leben oder war's doch nur eine auf Zeit? Und bei uns im Podcast, da kommt dann schon das nächste Duo. 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit, ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.